So, guten Morgen alle zusammen. Ich hoffe, ihr könnt mir alle gut verstehen, akustisch. Ich versuche auch Hochdeutsch zu sprechen, damit man auch so sprachlich verstehen kann, hoffentlich. Ich war vor 3 Jahren, glaube ich, das letzte Mal da bei euch. Und das Vorrecht, wieder hier zu sein, die paar Tage, mit euch auf Jesus zu schauen, von ihm zu lernen, ihn lieben zu lernen, wie er uns liebt. Und ich will gar nichts zu mir sagen, ihr wisst seit dem Namen, das reicht im Prinzip schon. Und wenn es mehr wissen will, das kannst du mich auch nachher fragen. Ich habe mir sagen lassen, wenn ich länger wie 50 Minuten predige, dann wird der Andreas nervös. Wenn ich kürzer wie 40 predige, werden die Gottesdienstteilnehmer nervös. Also ich werde mich irgendwo dazwischen halten, hoffentlich, gell? Sonst wen nervös. Und das Thema ist, wer ist der Mensch? Und es geht natürlich um Jesus. Und ich möchte ein bisschen über die Einzigartigkeit Jesu Christi reden. Jeder Mensch kann von Jesus halten, was er will. Aber eins muss eigentlich jeder denkende Mensch anerkennen. Nämlich, dass das Leben Jesu einzigartig ist. Wie immer er das dann auslegt. Es ist einzigartig. Wir lesen im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 12, da sagt der Paulus, denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Paulus sagt, was wir jetzt in diesem irdischen Leben erkennen, ist Stückwerk. Es ist noch nicht ganz klar. Darum, wenn Jesus auch sagt, der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit leiten, das beinhaltet zu erkennen, dass man nicht alle Wahrheit erkennen wird in diesem Leben. Und darum haben wir den Predigtext gelesen aus dem 1. Johannesbrief, wo Johannes sagt, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, das wissen wir, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Das ist noch nicht offenbar. Aber wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Das heißt, wir brauchen immer eine gewisse Demut, wenn wir über diese hohen Dinge reden. Aber was können wir erkennen, auch in diesem Leben, durch die Leitung des Heiligen Geistes, durch das Wort Gottes? Und wenn es zur Einzigartigkeit Jesu Christi kommt, möchte ich heute 3 Unterteilungen, das hat sich zufällig so ergeben, nicht weil 3 Punkte sich so gehören. Aber das erste ist, Jesus ist einzigartig in seiner Theologie. Was meine ich damit? Es gibt bei Jesus 2 Seiten. Und zwar, die eine Seite ist die Ethik, die Jesus gelehrt hat, seine sittliche Lehren. Und das, was Jesus gelehrt hat, als in moralischen Dingen, das konnte bis heute an Klarheit und Tiefe von niemand anderem übertroffen werden. Die Ethik Jesus wird eigentlich von fast allen Menschen anerkannt, bewusst oder unbewusst. Zum Beispiel, wenn Jesus sagt, was siehst du dem Splitter im Auge deines Bruders und deinen eigenen Balken erkennst du nicht? Zieh zuerst deinen eigenen Balken heraus und dann kümmere dich um den Splitter deines Bruders. Das ist weise, egal was du glaubst. Oder wenn Jesus sagt, wenn dein Bruder etwas gegen dich hat, dann geh hin und versöhne dich mit ihm, bevor er dich zu Gericht bringt. Das ist klug, egal ob du Christ oder Atheist oder sonst was bist. Liebe deine Feinde, bete für jene, die dich verfolgen, segne die dich fluchen. Das ist Ethik in höchster Vollkommenheit, was noch nie übertroffen wurde bis zum heutigen Tag. Darum schicken sogar Atheisten ihre Kinder auf christliche Schulen. Weil selbst ein Atheist weiß, die Ethik, die mein Kind dort lehrt, ist wichtig für mein Kind. Darum nehmen auch Unternehmer nicht ungern Christen auf, weil die hoffen, dass die ein bisschen weniger stehlen wie die anderen. Auch nicht immer der Fall, aber in der Regel hoffentlich. Der Historiker E.H. Lecky, der hat ein Buch geschrieben, History of European Morals, hat gesagt, der Charakter Jesu war nicht nur das höchste Vorbild von Tugendhaftigkeit, sondern auch der größte Ansporn, diese Tugenden zu praktizieren. Sein Einfluss war so groß, dass man wahrhaftig sagen kann, dass die einfachen Aufzeichnungen von 3 kurzen Jahren seines Lebens mehr dazu beitrugen, Menschenherzen zu verändern und neu zu machen, als alle Aussagen von Philosophen und Ermahnungen von Moralpredigern zusammengenommen. Der Historiker Lecky, der das schrieb, kommt nicht aus der christlichen Szene. Aber er hat erkannt als Historiker, wie das Leben, die Moral Jesu, diese Erde mehr beeinflusst hat als fast alles andere. Das ist die eine Seite von Jesu. Mit der können die meisten Menschen leben, bewusst oder unbewusst. Aber dann gibt es eine zweite Seite Jesu und das sind seine theologischen Ansprüche und die sind ungeheuerlich. Jesus sagt zum Beispiel in Johannes Kapitel 5, ich lese es euch direkt vor, Vers 21, da sagt Jesus über sich selbst, Johannes 5, 21, denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Was würdet ihr sagen, wenn ich heute, Hans-Peter, bin eingeladen hier zu predigen, sage, übrigens nur damit ihr wisst, der himmlische Vater, der macht lebendig, wen er will, und ich, Hans-Peter Reuer, mache das auch. Ich töte, wenn ich will, ich mache lebendig, wen ich will. Wahrscheinlich wäre das die letzte Einladung zum Gottesdienst. Das ist noch nicht alles. Jesus hat weiters gesagt im Vers 23, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Und dann sagt er, das ganze Gericht hat er seinem Sohn gegeben. Das heißt, Jesus sagt, übrigens wisst ihr, dass ich alle richten werde. Das hat Jesus gesagt. Ich werde jeden Menschen richten. Was würdest du sagen, wenn ich, Hans-Peter Reuer aus Österreich, sage, nur nebenbei, damit ihr wisst, ich werde jeden von euch richten. Ja, du würdest die Klapsmühle anrufen, weil du feststellst, ich habe durchgedreht. Wenn das ein Mensch sagt, der ist durchgeknallt. Jesus hat es gesagt. Jesus hat noch viele andere Dinge gesagt. Er hat gesagt, ihr werdet mich sehen, sitzen zur Rechten Gottes und auf den Wolken kommen. Wenn ich als Mensch sowas sage, dann sagst du, ja, okay, interessant. Ich weiß, wo er hingehört. Oder bevor Abraham war, bin ich. Ein Mensch, der hat 2000 Jahre vor Jesus gelebt. Oder einmal hat Jesus gesagt, weil sie gesagt, warum fasten deine Jünger nicht? Hat Jesus gesagt, solange ich da bin, braucht niemand fasten. Das ist dasselbe, wenn ich in die Schule gehe und sage, wenn ich da bin, haben die Kinder schulfrei. Jetzt haben wir auf der einen Seite diese extrem klugen, moralischen Maßstäbe, die Jesus gepredigt hat. Und auf der anderen Seite diese unheimlichen Ansprüche. Wenn diese Ansprüche, die Jesus über sich selbst gemacht hat, nicht wahr sind, dann ist Jesus kein guter Mensch, sondern im besten Fall ein Größenwahnsinniger. Mehr nicht. Ich war letztes Jahr mal irgendwo gepredigt, in Deutschland war das. Das war eine Veranstaltung, da wurde in Zeitungen annonciert und da kamen viele, die nicht an Jesus glauben. Das war super. Und nach dem Gottesdienst kam ein Mann auf mich zu, ein Atheist, und er sagte zu mir, sagt der junge Mann, der keine Ahnung gehabt, wie alt ich bin, aber hat er gesagt, wo ist Gott? Du redest dauernd von Gott, ich sehe ihn nicht. Ich war am Parkplatz, da habe ich ihn nicht getroffen. Ich schaue hier auf die Bühne, ich sehe ihn nicht. Ich stehe hier im Vorraum, ich sehe ihn auch nicht. Zeig mir Gott und dann glaube ich an ihn. Sonst ist alles blödes Geschwätz, was du machst. Und dann hat er gesagt, dann habe ich gefragt, darf ich Ihnen auch eine Frage stellen? Und dann hat er gesagt, kommen Sie mir nicht zu, zeigen Sie mir Gott. Dann habe ich gesagt, okay, Gott ist hier, Gott ist lebendig, er ist in meinem Herzen. Dann hat er gesagt, ja, du bist ja so eingesperrt in dein kleines Kästchen, du bist verführt in dein Verführer und du laufst Illusionen nach. Dann habe ich gesagt, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Dann hat er zugestimmt. Dann habe ich gesagt, glauben Sie an Liebe? Dann habe ich gesagt, selbstverständlich. Dann habe ich gesagt, ist komisch, ich war am Parkplatz, ich habe sie nicht gesehen. Ich schaue auf die Bühne, ich sehe sie nicht. Ich stehe im Vorraum, sehe sie auch nicht. Und sie glauben daran. Dann habe ich gesagt, ja, kommen Sie zu mir nach Hause, ich bin verheiratet, sehen Sie meine Frau. Und ich sage, alles, was ich sehe, ist Ihre Frau, aber nicht die Liebe. Aber für ihn war es verrückt, an Jesus zu glauben, eben weil die theologischen Ansprüche so übermenschlich oder unmenschlich sind. Und man kommt zum Schluss, es gibt nur zwei Möglichkeiten, wenn es zu Jesus kommt. Entweder er ist das, was er sagt, nämlich der Sohn Gottes, oder er ist ein Geistesgestörter und ein Lügner. Es kann sein, dass jemand heute hier ist, der Jesus noch nicht persönlich kennt. Ich möchte dich ermutigen, du musst eine dieser zwei Entscheidungen treffen, denn alles andere ist unehrlich. Die Sache ist nun die, kaum ein vernünftiger Mensch würde Jesus als einen Geistesgestörten bezeichnen, weil dazu sind seine moralischen Aussagen zu weise, zu klug, zu vollkommen. Aber als Sohn Gottes wollen sie ihn auch nicht anerkennen, denn dann müsste ich ja hören, was er von mir will. Dann muss ich ihn ja anbeten als Gott. Und so scheint es, das Einfachste ist, ich lasse ihn als guten Menschen, als Moralprediger stehen. Aber wenn wir ehrlich sind, dann geht das nicht. Das ist unehrlich. Es gibt, wenn du die Bibel ernst nimmst, nur zwei Möglichkeiten. Entweder es ist alles Größenwahn, Lüge und Schwindel. Oder wenn ich das nicht glauben kann, und ich kann es nicht, dann bleibt mir nur noch eine andere Möglichkeit. Ich habe es hier mit dem lebendigen Gott zu tun. Das sind die zwei Seiten Jesu. Seine Moral und seine theologischen Ansprüche. Das ist einzigartig. Das findest du in keiner anderen Religion. Hättest du Mohammed gefragt, bist du Allah? Da hätte dir den Kopf abgeschlagen, weil das ist Gotteslästerung. Es ist egal, welche Religionsstifter du fragst. Niemand behauptet, Gott zu sein. Das sagt nur Jesus. Das ist die eine Seite. Das zweite, was an Jesus einzigartig ist, ist seine Menschwerdung. Gott ist Mensch geworden. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Jesaja 9, Vers 6. Übrigens, der Sohn wurde nicht in Bethlehem geboren. Der Sohn wurde uns gegeben. Das Kind wurde geboren, der Sohn wurde uns gegeben. Denn der Sohn hat schon immer gelebt. Er ist von der Urzeit her. Und dadurch, dass Jesus in unsere Welt kam, seine Menschwerdung, hat er die Welt so eindeutig beeinflusst wie kein anderer Mensch. Und wie? Es nur Gott kann. Ein gewisser Malcolm Muggeridge, den lese ich ganz gerne, er war britischer Journalist, ist 1990 gestorben. Er lebte in den 30er Jahren in der Sowjetunion und war Zeuge vom Stalin-Regime. Er hat im Zweiten Weltkrieg als britischer Geheimdienst gearbeitet in Brüssel und Paris. Er war Agnostiker und Zyniker. Er sagte in seinen jungen Jahren, Christianity is a load of rubbish, Christenheit ist ein Haufen Blödsinn, hat sich aber in den 60er Jahren zu Jesus bekehrt. Er war es auch, der Mutter Teresa groß gemacht hat. Und er konnte sehr gut schreiben. Und er hat geschrieben, rückblickend auf das 20. Jahrhundert, Königreiche kommen und gehen. Revolutionen und Gegenrevolutionen. Reichtümer angehäuft und Reichtümer verschwendet. Ich blicke zurück auf meine eigenen englischen Mitbürger, die einst ein Viertel der Welt beherrschten. Ich habe einem verrückten Österreicher zugehört, in dem Fall war es nicht ich, der in der ganzen Welt ein tausendjähriges Reich ankündigte. Ich sah einen italienischen Clown, der unser Kalendersystem erneuern wollte, wenn er an die Macht kommt. Ich traf einen kleinen Mann im Kreml, der von der intellektuellen Elite als weiser als Salomo bezeichnet wurde. Alles in einem Leben, alles weg, verflogen mit dem Wind. England ist heute nicht mehr als Teil einer kleinen Insel an der Küste Europa und steht in Gefahr des Bankrotts. Hitler und Mussolini tot, ihre Namen sind heute Schimpfwörter. Stalin, ein verbotener Name in dem Regime, das er half aufzubauen. Alles in einem Leben, alles in einem Menschenleben, aus und vorbei. Und dann schreibt er, hinter dem Schein dieser selbsternannten und gefeierten Supermänner der Welt steht die gigantische Figur jener Person, von der, in der und durch welche die Menschheit immer noch Grund zur Hoffnung hat, die Person Jesus Christus. Ich präsentiere ihn als den Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gab viele Männer, die versuchten, Gott zu sein. Es gab nur einen Gott, der Mensch wurde. Ist auch interessant, jemand hat das mal ganz witzig gesagt, hätten wir vor 2000 Jahren gelebt, zur Zeit Jesu, und hätten damals eine Wette abgeschlossen, wer wird die Zukunft dieses Planeten mehr beeinflussen? Das römische Imperium mit all seinem Prunk und Macht oder ein mittelloser Zimmermann mit ein paar Fischermännern? Wir hätten alle auf das römische Imperium gewettet. Und doch, 2000 Jahre später, taufen wir unsere Kinder mit den Namen Lukas, Johannes, Maria und unsere Hunde nennen wir Nero und Cäsar. Da erkennt man den Einfluss, den Jesus hatte im Vergleich zu Weltmächten. Ein drittes, die Einzigartigkeit seines Charakters. Jesus Christus, Teil des dreieinigen Gottes, lesen wir in der Bibel, er schuf das Universum. Kolosser 1, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. In ihm ist alles geschaffen, im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und Unsichtbare. Dieser Gott, der alles geschaffen hat, durch den alles gemacht wurde, ging immer zu den einzelnen Menschen hin und zeigte Barmherzigkeit. Ist für mich eigentlich fast das Schönste, auch von dem, was ich heute sage. Jesus ging immer auf die Einzelnen zu und war interessiert an ihrem Leben. Er nahm sich Zeit, mit der Frau am Brunnen zu reden und gab ihr Wertschätzung. Der Blindgeborene traf Jesus und wurde geheilt. Als Jesus eine Frau sah, die hinter dem Sarg, wo ihr einziger Sohn drinnen lag, nachging, wurde Jesus innerlich bewegt und er weckte ihn auf. Selbst als Jesus am Kreuz hing, sagte er zu einem seiner Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Aus dem Gleichnis von den Hirten mit den 100 Schafen sehen wir, dass er dem einzelnen Schaf nachgeht, bis er es gefunden hat. Und was mich so fasziniert bei Jesus ist, wenn immer er Menschen getroffen hat, die gelitten haben, war er barmherzig. Das griechische Wort ist splachnizomai. Er wurde innerlich bewegt, lesen wir in der Übersetzung. Und dieses Splachnizomai beschreibt die innersten Teile des Körpers, wo der Schmerz am stärksten zu fühlen ist. Es ist der Sitz der Emotionen. Es ist, wenn wir heute sagen, es zerreißt mir das Herz. Das ist damit gemeint. Dieses Wort wird übrigens als Verb nur von Jesus gebraucht, im ganzen Neuen Testament. Und da ist eine Geschichte, die liebe ich sehr, in Markus 1, ich lese sie euch vor. Ein Aussätziger kam zu Jesus, kniete vor ihm nieder und bat ihn, ihn zu heilen. Wenn du willst, kannst du mich gesund machen, sagte er. Jesus hatte Mitleid mit ihm und berührte ihn. Ich will es tun, sagte er, sei gesund. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Daraufhin schickte Jesus ihn weg und befahl ihm, geh zum Priester und lass dich von ihm untersuchen. Sprich unterwegs mit niemanden. Nimm das Opfer mit, das Mose für die Heilung vom Aussatz vorgeschrieben hat. Das soll für alle ein Beweis deiner Heilung sein. Ich war jetzt ein paar Mal in Israel, wo ich Touren leiten durfte und festgestellt, das erste Mal, muss ich ehrlich sagen, manche Dinge haben mir gefallen, aber viele Dinge haben mich total enttäuscht, weil das ist so normal. Weißt, von der Bibel hat man so ein romantisches Bild von manchen Plätzen und Menschen und die sind aber ganz normal und die Plätze sind ziemlich trocken. Und jemand hat sich mal hingesetzt und geschrieben, wie diese Geschichte vielleicht tatsächlich stattgefunden hat. Es ist dieselbe Geschichte, ich möchte sie euch vorlesen. Der leprakranke Mann erzählt die Geschichte von seiner Perspektive. Und er erzählt, oh, wie ich die Menschen verachte, die mich anstarren. 5 Jahre Lepra hatten meine Hände verstümmelt. Meine Fingerspitzen waren abgefault, auch Teile meiner Nase und Ohren. Wenn sie mich sahen, nahmen Väter ihre Kinder in die Hände, Mütter verhüllten ihre Gesichter und Kinder zeigten auf mich und glotzten mich an. Meine Kleiderfetzen konnten die Wunden nicht verdecken. Und mit dem Tuch konnte ich den Zorn in meinen Augen nicht verbergen. Ich versuchte es auch gar nicht. Wie viele Nächte habe ich meine verkrüppelte Faust gegen den stummen Himmel erhoben? Was habe ich getan, um das zu verdienen? Es kam keine Antwort. Vor einigen Wochen wagte ich es, in die Nähe meines Dorfes zu gehen. Ich hatte nicht vor, hinzugehen. Der Himmel weiß, dass ich eigentlich nur meine Felder anschauen wollte. Ich wollte nur meinen Hof betrachten. Und wer weiß, vielleicht würde ich auch das Gesicht meiner Frau sehen. Ich sah sie nicht. Aber ich sah einige Kinder auf der Wiese spielen. Ich versteckte mich hinter einem Baum und sah zu. Ich sah zu, wie sie spielten und rannten. Ihre Gesichter waren so voller Leben und ihr Lachen so ansteckend, dass ich einen Moment lang vergaß, dass ich ein Leprakranker war. Ich war ein Bauer, ein Vater, ein Mann. Und angesteckt von ihrem Glück trat ich hinter dem Baum hervor und richtete mich auf. Und dann sahen sie mich. Sie schrien und rannten davon. Ein Mädchen blieb jedoch zurück und schaute in meine Richtung. Ich weiß es nicht und ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube, es war meine Tochter. Und ich weiß nicht, ich kann es wirklich nicht sagen, aber ich glaube, sie sucht ihren Vater. Dieser Blick veranlasste mich, einen mutigen Schritt zu wagen. Natürlich war es riskant, aber was hatte ich zu verlieren? Er nennt sich selbst der Sohn Gottes. Entweder hört er meine Anklage und tötet mich, oder er nimmt sie an und heilt mich. So habe ich gedacht. Ich ging zu ihm hin nicht als Glaubender, sondern voller Zorn. Gott hat mir diese Krankheit auferlegt, entweder er heilt mich oder er beendet das Ganze. Aber dann sah ich ihn an und als ich ihn sah, war alles ganz anders. Ich bin ein Bauer und kein Poet, darum kann ich nicht beschreiben, was ich sah. Ein Sonnenaufgang in Judäa ist so frisch und wunderbar, dass man die Hitze des Tages vergisst. Als ich sein Gesicht sah, war es wie der Sonnenaufgang in Judäa. Bevor er ein Wort sagte, wusste ich, dass er betroffen war. Irgendwie wusste ich, dass er diese Krankheit genauso, nein, noch mehr hasst als ich selbst. Mein Frust wandte sich in Vertrauen und mein Zorn in Hoffnung. Vor 5 Jahren ist meine Frau auf mich zugekommen. Sie war die Letzte gewesen, die so etwas tat. Nun tat er es. Ich bewegte mich nicht, ich sagte nur, Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Hätte er mich mit einem Wort geheilt, ich wäre mehr als glücklich gewesen. Hätte er ein Gebet gesprochen und mich geheilt, hätte ich gejubelt. Aber er war nicht zufrieden damit, nur mit mir zu reden. Er kam zu mir, er berührte mich. Vor 5 Jahren hat meine Frau mich zum letzten Mal berührt, seitdem niemand mehr, bis heute. Ich will. Diese Worte waren so liebevoll wie seine Berührung, sei geheilt. Dann strömte Energie durch meinen Körper wie Wasser auf trockenes Land. In einem Augenblick fühlte ich Wärme, wo zuvor alles taub war. Ich spürte Kraft, wo bislang alles tot war. Mein Rücken richtete sich auf, mein Kopf erhob sich. Zuvor war mein Kopf auf der Höhe seines Gürtels gewesen, nun standen wir uns auf gleicher Höhe gegenüber. Sein Lächeln, sein barmherziger Ausdruck im Gesicht, er zog mich so nahe zu sich und er sagte, erzähl niemanden davon, aber geh zum Priester und bringe das Opfer, die Mose vorgeschrieben hat, das wird den Menschen zeigen, was ich getan habe. Und dahin bin ich nun unterwegs. Ich werde mich dem Priester zeigen und ihn umarmen. Ich werde zu meiner Frau gehen und sie umarmen. Ich werde meine Tochter finden und sie umarmen. Und ich werde nie vergessen, dass er es gewagt hat, mich zu berühren. Er hätte mich mit einem einzigen Wort heilen können. Aber er wollte mehr als mich nur heilen. Er wollte mir Ehre und Wertschätzung geben. Unvorstellbar. Ich war es nicht wert, von Menschen berührt zu werden, aber ich war es Gott wert. Und er hat mich berührt. Meine Krankheit wurde beseitigt durch ein Wort Jesu. Meine Einsamkeit wurde beseitigt durch eine Berührung von Jesus. Jemand hat es mal so gesagt, wenn du Gott gut nennst, das ist korrekt. Wenn du Gott Liebe nennst, das ist absolut richtig. Wenn du Gott barmherzig nennst, dann weiß er, dass du Bescheid weißt. Das ist sein Charakter. Und es wird ein wunderbarer Moment sein, wenn wir Jesus so sehen, wie er wirklich ist. Jetzt ist Stückwerk, das sagt uns das Wort. Und doch haben wir genug, um zu staunen, um die Liebe zu reflektieren, die er uns gegeben hat in Christus. Wenn wir Jesus sehen könnten, wie er wirklich ist, dann wollten wir alle so sein wie er. Und wisst ihr, was am jüngsten Tag geschieht? Wir werden alle so sein wie er, wenn wir ihn erkennen, wie er wirklich ist. Es ist auch so, Argumente können uns nur helfen, um Lügen zu entlarven. Aber Argumente können dich niemals in die Wahrheit führen. Um Wahrheit zu entdecken, braucht es eine persönliche Erfahrung. Und diese Erfahrung ist erlebbar, indem du Jesus begegnest, ihm in dein Leben einlässt, ihm Zutritt gibst, jeden Tag neu, um dein Herr zu sein. Ich sage es oft so, die Bibel sagt ja, der Zugang zu Jesus ist Glaube. Ich unterscheide da immer, gerade im Gespräch auch mit Menschen, zwischen einem sogenannten, ich nenne es den Yeti-Glauben und den Aspirin-Glauben. Ich weiß nicht, ob ihr Yeti kennt, aber der Yeti, das ist so ein weißes, wuschliges Tier, das der Reinhold Messner immer sieht, wenn er zu wenig Sauerstoff im Himalaya hat. Man könnte es auch nennen den Loch Ness-Monster-Glauben, den sehen die Schotten immer nach dem 5. Bier ohne Fotoapparat. Viele Menschen glauben an Jesus mit einem Yeti oder einem Loch Ness-Monster-Glauben. Die ersten zwei Punkte, die ich gesagt habe, Jesus ist Sohn Gottes, ja, das wird wohl so sein. Jesus ist einzigartig in der Geschichte, ja, das wird so sein. Aber ihr Leben ist nicht im geringsten berührt von Jesus. Das ist der Yeti-Glaube. Seht ihr, wenn ich euch jetzt fragen würde, wer von euch glaubt an Yeti, würden vielleicht ein paar die Hand heben, ein paar Reinhold-Messner-Fans. Und dann frage ich, wer glaubt nicht an die Existenz von Yeti, würden in diesem Raum wahrscheinlich die Mehrzahl die Hand heben. Aber wisst ihr was, es ist völlig egal. Ob du glaubst, dass Yeti im Himalaya existiert oder nicht, ändert dein Leben kein bisschen, wenn du in einer halben Stunde da rausgehst. Völlig irrelevant. Das kannst du glauben oder nicht. Aber es gibt einen anderen Glauben, ich nenne ihn den Aspirin-Glauben. Wenn du nämlich Kopfweh hast in der Früh, du stehst auf und hast Kopfschmerzen, und dann sagt dir jemand, dann nimm ein Aspirin. Glaubst du an Aspirin? Wenn ich dich frage beim Frühstück, glaubst du an Aspirin, frage ich dich nicht, ob du glaubst, dass da weiße Tabletten im Apothekenschrank sich befinden. Ich frage dich, glaubst du an die Wirkung von Aspirin? Nehmen wir mal an, es würde immer helfen. Ich weiß, es ist nicht so, aber es ist jetzt irrelevant. Nehmen wir an, es hilft immer. Wenn du an Aspirin glaubst und es einnimmst, dann wird dein Tag völlig anders verlaufen als ohne Aspirin. Nämlich mit weniger Schmerzen. Das ist biblischer Glaube. Biblischer Glaube ist Aspirin-Glaube. Ich lade Christus ein und mein Leben verläuft anders, weil er in mir lebt. Nicht Yeti-Glaube, ja, ich glaube, dass Gott existiert und groß ist und einmalig und einzigartig, das kann jeder glauben. Es ändert überhaupt nichts. Eine Frage an dich, hast du einen Yeti-Glauben oder Aspirin-Glauben? Nehmen wir an, Jesus geht die nächsten 4 Wochen auf Urlaub oder im Himmel ist ein großes Feuer und der dreieinige Gott verbrennt. Wie anders würden deine nächsten 4 Wochen verlaufen? Würdest du irgendeinen Unterschied merken? Das Aspirin-Glaube, wenn du den Unterschied merkst. Yeti-Glaube, wenn wir nur etwas bekennen. Seht ihr, ich bin ein Verfechter von korrekte biblische Theologie, soweit mir das möglich ist. Aber du kannst Theologie studieren, das heißt nicht, dass du Jesus kennst. Ein Freund von mir, ist gerade im Dauernhof, der Chris Thomas, der Leiter der Fackelträger, der kennt Billy Graham, denn der hat ihn getraut, ihn und seine Frau. Er kennt ihn persönlich gut, trifft ihn öfter und so weiter. Ich habe Billy Graham noch nie getroffen, aber ich weiß über ihn Bescheid, habe mal ein Buch gelesen. Und wenn der Chris und ich einen Test ausfüllen müssten über was ist die Lieblingsfarbe von Billy Graham oder was weiß ich, keine Ahnung, wie viele Kinder hat er, vielleicht würde ich den Test sogar gewinnen. Aber Chris kennt ihn. Seht ihr, du kannst eine Prüfung über Theologie durchaus gut ablegen. Das bedeutet aber gar nichts. Die Frage ist, kennst du Jesus? In meinem Leben muss ich ehrlich sagen, ich bin so dankbar für Erlebnisse, die ich mit Gott haben durfte. Die habe ich nicht immer, nicht einmal regelmäßig. Aber ab und zu erlebe ich etwas mit Gott, das mir zeigt, er lebt. Und vielleicht nur eine Sache, ich habe eine Notiz hier. Aber ich kann mich erinnern, das ist schon Jahre aus, 15 Jahre glaube ich aus. Ich bin etwa 100 Tage im Jahr unterwegs auf Reisedienst. Das heißt, ich bin oft nicht zu Hause. Und es war speziell, als die Kinder kleiner waren, nicht immer ganz einfach für meine Frau. Wir haben auch eine Frühstückspension, das macht meine Frau aus Waldschlösseln. Und so verdient sie das Geld, während ich halt rumreise. Und da ging es uns auch nicht immer gut, auch in der Ehe nicht. Man lebt sich zum Teil auseinander. Und zum Teil, wir reden, bei mir haben wir eine dumme Angewohnheit, wir reden nichts mehr, wenn wir streiten, da ist sehr ruhig. Das ist zwar ruhig, aber auch nicht nett. Und da war es echt so, ich war in Deutschland unterwegs, wieder von einem Platz zum anderen, 2 Wochen, was weiß ich. Und dann haben wir gedacht, ich glaube, ich muss den Reisedienst beenden, sonst kollabiert unsere Ehe. Und da habe ich dann eine CD gehört und dann auf einer Raststätte eine ganz komische Passage gelesen aus dem 2. Könige 3, wo ich eigentlich selten lese, wo der Israel in Krieg ziehen und Gott sagt zu den Israeliten da, sie sollen Gruben schaufeln mitten in der Wüste. Die hatten kein Wasser und dann sollen sie Gruben schaufeln. Gott hat gesagt, es wird nicht regnen, du wirst keine Wolke sehen, aber schaufel ein paar Gruben, ich werde sie füllen. Ganz ein komischer Text. Und diesen Text hat Gott verwendet vor vielen Jahren, um mir ein Versprechen zu geben. Auf dieser Raststätte hat Gott mir versprochen, Hans-Peter, schaufle weiter Gruben in der Wüste. Ich werde sie füllen. Und ich werde deine Ehe nicht nur retten, ich werde sie schön machen. Ich werde deinen Dienst nicht nur weiterführen, ich werde ihn weiter segnen. Das hat man nicht jeden Tag, das hat man vielleicht alle paar Jahre. Es ist etwas, wo Gott in dein Leben so hineinspricht und du weißt, es ist Gott, der da redet. Es gibt ja auch Momente, wo wir nicht sicher sind, wo wir dann Brüder fragen, ist das jetzt mein Unterbewusstsein oder hat das Gott gesagt? Das kann man ja prüfen. Aber es gibt Momente, da weiß ich, dass ich weiß, dass ich es weiß. Brauche ich gar niemanden fragen. Und ich bin so dankbar für diese Erlebnisse. Andererseits will ich nicht auf diese Erlebnisse meinen Glauben bauen, sondern auf Jesus Christus und seine Zusagen. Und doch brauchen wir die Erlebnisse, um zu entdecken, er ist real, er ist echt, er lebt, er ist gegenwärtig. Und das ist der Unterschied zwischen Bescheidwissen über Jesus oder Jesus persönlich kennen. Und das ist, worum es geht. Ich möchte, falls jemand hier ist, der Jesus noch nicht kennt, möchte ich dich ermutigen, ihn heute ganz konkret einzuladen. Das ist ein super Moment dazu. Vielleicht sagst du dir innerlich, aber ich bin noch nicht so weit. Es kann sein, eins darf ich dir versprechen, Jesus ist immer so weit. Denn er liebt dich. Er ist barmherzig, er möchte dich heilen und dir Leben geben. Und ich möchte einfach beten dafür, für jene, die vielleicht hier sind, die Jesus noch nicht persönlich kennen. Vielleicht weißt du über ihn Bescheid, du kommst in Gottesdienst, aber du kennst ihn nicht. Dann lade ihn dazu ein. Ich will ein Gebet sprechen, das darfst du im Herzen mitreden. Und dann will ich noch etwas sagen und ein Gebet sprechen für Menschen, die Jesus zwar kennen, aber die Beziehung ist vielleicht kaputt geworden. Ich möchte aber zuerst beten für die, wenn du das mitbeten willst im Herzen, fühl dich frei, das zu tun. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich kennst. Ich danke dir, dass du mich liebst und mich willst. Ich danke dir, dass deine Barmherzigkeit nicht nur den anderen gilt, sondern auch mir. Ich danke, dass du heute zu mir geredet hast und ich möchte dich heute einladen, mein Herr zu sein. Ich möchte dich kennenlernen, ganz persönlich. Ich möchte dich lieben lernen, so wie du mich immer geliebt hast. Und ich möchte keine Minute mehr ohne dich sein. Sei du mein Herr, mein Retter, mein Bruder, mein Freund, mein Vater, mein Alles. So wie du alles gegeben hast, um mich bei dir zu haben. Amen. Ich möchte vielleicht noch ein Letztes sagen. Es kann sein, dass du Jesus durchaus kennst, vielleicht schon lange, aber du hast kaputte Beziehungen, vielleicht in der Familie, vielleicht sogar in der Kirchengemeinde, vielleicht mit deinem Ehepartner, der jetzt neben dir sitzt. Ich möchte dich fragen, willst du dich auf Jesus einlassen, dass er in dein Leben reden kann in dieser Situation? Dass du dich entschließt, dem anderen zu vergeben, so wie Jesus dir vergeben hat. dass du vielleicht zu jemand hingehst und um Vergebung bittest, wo du weißt, ich habe etwas getan und gesagt, das den verletzt hat. Oder wo es ein Problem gibt, dann geh unter, zu zweit unter vier Augen und besprich es. Räume es aus. Denn wenn eine Beziehung mit einem Bruder, einer Schwester leidet, dann leidet deine Beziehung zu Jesus. Wir können es nie voneinander trennen. Das ist falsche Frömmigkeit. Und vielleicht sind andere unzufrieden über ihr Aussehen, über deine Karriere. Dann möchte ich dich ermutigen, Danke zu sagen. Denn Gott hat dich genau so gemacht, wie du jetzt bist. Und es ist gut, ihm Danke zu sagen. Denn er liebt dich, so wie du bist. Ich möchte noch einmal beten. Lieber Vater, ich bete für jene, die vielleicht in Beziehungen leben, die leiden, die kaputt sind. Vielleicht sogar zum allernächsten Menschen, zum Ehepartner, zu Kindern, zu Eltern. Herr, ich bete um deinen Heiligen Geist, um die Kraft des Geistes, um zu vergeben, um Vergebung zu bitten, Dinge anzusprechen unter vier Augen, auszureden und sie zu bereinigen, damit unsere Beziehung zu dir wieder frisch und lebendig sein kann, wie sie uns wünschen. Nicht eine Frömmigkeit, die geheuchelt ist, sondern eine ehrliche Beziehung. Und Herr Jesus, ich bete für jene, die vielleicht unzufrieden sind und leiden, vielleicht an ihrer Äußerlichkeit, an ihrer Karriere, die sie nicht haben. Ein Arzt wird gesucht, aber es sind schon einige rausgelaufen. Danke dafür. Vater, beten auch für die Person, die einen Arzt braucht, jetzt gerade. Schenkt ihnen Weisheit im Umgang und danke für das Leben, das du uns geschenkt hast. Herr, so segne uns, wie du es immer tun möchtest. Danke, dass du unser Herr bist, unser Begleiter, dass du in uns wohnst und wir mit dir tatsächlich rechnen dürfen. Danke für diese Zeit jetzt, die du uns geschenkt hast in deiner Liebe, für dein gutes Wort und für dich selbst. Amen.
Wir stehen miteinander vor Gott und wir wollen Gott ehren und so mit ihm reden, wie er es uns gezeigt hat. Wir wollen das tun mit dem Lied, das jetzt an der Wand erscheint, das Vaterunser. Wir singen jetzt betend den ersten Teil, dann gehen wir mit dem Segen. Und am Schluss singen wir den zweiten Teil.